Augen auf und hingehört, der Präventionspodcast im Bistum Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Augen auf und hingehört, dem Präventionspodcast im Bistum Essen. Heute mal wieder aus dem bischöflichen Generalvikariat hier in Essen. Und dazu möchten wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind
Isabel Frede
und Maurice Steffens. Heute zu Gast bei uns, und darüber freuen wir uns ganz besonders, ist Stefan Bertram. Er ist spätestens seit der Vorstellung der IPP-Studie in unserem Bistum eins der Gesichter der Betroffenen von sexuellem Missbrauch in unserem Bistum. Herzlich willkommen.
Ich danke für die Einladung.
Bevor wir anfangen, möchten wir zu Beginn einmal deutlich darauf hinweisen, dass wir in dieser Folge konkret über sexuelle Gewalt sprechen werden.
Es ist ganz wichtig, dass Sie hier einfach auf sich Acht geben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und spätestens, wenn Sie ein unwohles Gefühl haben mit Ihnen vertrauten Personen oder mit den zuständigen Stellen in Ihrer Umgebung, sei es bistumsintern oder extern, ins Gespräch gehen und Ihr Gefühl einordnen.
Stefan, wir haben am Anfang, um das einmal deutlich zu machen, beschlossen, dass wir uns duzen, weil das von der Gesprächsatmosphäre her für alle ganz gut passt. Wir freuen uns total, dass du heute hier bist, dass du uns und unseren ZuhörerInnen deine Geschichte als Betroffener vom sexuellen Missbrauch im Bistum Essen erzählen möchtest. Du hast die Geschichte auch aufgeschrieben. Und wenn man das liest, dann kann man da ganz zu Anfang eben lesen, dass du dir wünschst, dass man dir zuhört und dich versteht. Von daher möchten wir dir jetzt zu Anfang wirklich auch die Chance geben, einfach zu erzählen. Wir hören zu, unsere ZuhörerInnen hören zu. Erzähl uns deine Geschichte.
Dankeschön. Ja, ich fange einfach mal ganz locker an. Meine Geschichte habe ich ja niedergeschrieben. Und ich möchte vielleicht gerne heute so einige Sachen daraus zitieren und vorlesen. Ich fange einfach mal gerne an mit meiner Geschichte. Was möchte ich wem erzählen? Glaubt man mir? Wird man mir zuhören? Was bedeutet es für mich, meine Geschichte zu erzählen? Was hat meine Geschichte in meinem Leben bewirkt? Habe ich eine Geschichte oder ein Leben? All diese Fragen beschäftigen mich jeden Tag. Ich möchte und wünsche mir, dass man mir zuhört, dass man meine Geschichte und meine Person versteht. Ich möchte anderen Betroffenen zur Seite stehen, um ihnen zu sagen, ihr seid nicht alleine. Aber es ist alles nicht so einfach, weil selbst die, die dir Hilfe zusagen, auch nicht an deiner Seite sind, wie man es sich erhofft. Gerade in Situationen, wenn man Hilfe braucht, man muss versuchen, stark zu sein und auch nach Niederlagen wieder aufstehen. Ich habe ein Leben, nur leider ist dieses verkorkst. Ein Leben mit Nackenschlägen, eine Kindheit, die hätte anders aussehen sollen. Wenig Erfolg, eine gewisse Einsamkeit, ein Leben mit viel Schmerz und wenig Vertrauen.
Stefan, du hast gerade gesagt oder uns eingeleitet mit den Worten, ein Leben, das verkorkst ist, ein Leben, das hätte anders laufen sollen. Das macht natürlich neugierig, dass wir nachfragen. Magst du uns erzählen, was passiert ist?
Ja, also was ist passiert? Mein Leben ist deswegen verkorkst, dass ich sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche hatte und erleiden musste und mir einfach durch diese Taten mein Leben verfuscht wurde, weil ich das nicht so aufbauen konnte, wie ich mir das hätte vorgestellt. Ob's schulisch war, ob's halt eben beruflich war. Es ging ja hinterher bis zum Suizidversuch. Und es ist immer schwierig, da Leute mit ins Boot zu holen, die das nicht erlebt haben. Weil viele Leute können es einfach nicht verstehen, was die Person, der dieses Leid angetan wurde, mit sich herumträgt, mit sich herumschleppt. Ob es die Albträume sind, ob es in der Gesellschaft ist, dass man sich auch in der Gesellschaft teilweise nicht mehr wohlfühlt. Ja, und ich hätte gerne beruflich eine ganz andere Schiene eingeschlagen. Ich wäre gerne so im sozialen Bereich tätig gewesen, weil das merke ich ja jetzt auch, sage ich mal, in den letzten Jahren. In irgendeiner Art ist das ja auch was sozial, pädagogisch ist oder wie auch immer man das ausdrücken will. Nein, aber das hat alles nicht funktioniert. Ich immer, wenn Situationen aufkamen, wo ich meinte, mich in die Enge gedrückt gefühlt zu sein, zu haben, bin ich geflüchtet. Ich habe alles immer sofort abgebrochen. Ich bin weggelaufen. Dadurch konnte ich halt eben auch dann meine Ausbildung leider auch nicht zu Ende bringen als Elektroinstallateur. Das sind alles so verschiedene Anhaltspunkte in meinem Leben, die mir halt eben der Täter genommen hat. Ja.
Wenn du das so persönlich schilderst, das kann ich unseren Hörern an der Stelle versichern, ist das ein nochmal beklemmenderes Gefühl, als wenn man es in deiner Geschichte liest, weil man merkt, was es mit dir macht. Und ich glaube, man kriegt da schon den ersten Einblick da rein, warum es dir so wichtig ist, mit Menschen darüber zu sprechen.
Ja, ich möchte halt eben die Menschen, die uns auch teilweise nicht glauben, dass was passiert ist und wie was überhaupt passiert ist oder wie es passiert ist, die möchte ich gerne abholen. Ich möchte den Leuten das beschreiben im Endeffekt, wo ich halt eben meine Geschichte geschrieben habe. Und meistens habe ich die nachts geschrieben, weil ich nicht schlafen konnte durch meine Albträume. Und da habe ich dann auch da gesessen und habe gesagt, Mensch, Stefan, was machst du denn jetzt? Umschreibst du die ganze Sache oder gehst du wirklich ins Eingemachte, so nenne ich das jetzt mal. Und ich habe mich dazu entschlossen, das halt eben so niederzuschreiben, so wie es war. Weil wenn man von sexuellem Missbrauch spricht, ist egal, ob in der Gesellschaft oder halt eben in der katholischen Kirche, dann sagen viele, und das habe ich auch oft genug schon erlebt, ja gut, jetzt stelle ich mal nicht so an, der ist dir mal übers Knie gegangen oder der hat dich mal gestreichelt über den Kopf, hat dich vielleicht mal in den Arm genommen. So, sicherlich, das war auch dabei, ja, aber das war nicht die Tat. So, und das möchte ich einfach versuchen, den Personen begreiflich zu machen und verständlich zu machen, dass es anders war.
Wann hast du angefangen, Menschen davon zu erzählen, was dir passiert ist?
Angefangen, also 2011 war ich ja hier im Bistum und habe meinen Missbrauch, den ich erlebt habe, gemeldet. Aber 2011 war ich noch lange nicht so weit, wie ich heute bin, weil da habe ich wirklich die Tat umschrieben. Vor allen Dingen war es aber auch der Sache geschuldet, dass ich mich sehr beklemmend gefühlt habe. Ich war also hier im Generalvikariat in einem riesengroßen Raum und dann kam ein Herr in seiner Amtsrobe und setzte sich dann zu mir und fragte mich dann, ja, Herr Bertram, was haben Sie denn so auf dem Herzen, was haben Sie denn und was möchten Sie uns denn erzählen? Da fühlte ich mich eigentlich schon mehr wie unsicher, weil vor mir jemand saß in seiner Amtsrobe und ein dickes Kreuz im Hals. Da habe ich dann halt eben gesagt, ja, ich bin missbraucht worden, mein Täter ist sowieso und das war es dann im Endeffekt. Also wirklich nur in kurzen und kleinen Sätzen habe ich da gesprochen. Und dann bin ich, ja, ich sag mal so 2018, da bin ich so ein bisschen offener geworden. Wobei ich aber auch sagen muss, in der Zeit habe ich halt eben meiner jetzigen Frau da schon sofort erzählt, nachdem wir ein halbes Jahr zusammen waren. Ich habe es teilweise im Freundeskreis erzählt. Ganz wichtig war es natürlich auch, meiner Mutter das dann zu erzählen, was für mich dann auch ein, ja, eine ganz schwierige Angelegenheit war. Ja, ich komme aus einer hochkatholischen Familie. Wir hatten 4 Nonnen bei uns. Mutter ist auch dementsprechend erzogen worden. Jedes Wochenende war sie im Dom. Und ihr das dann zu sagen, das war schon eine schwere Bürde für mich. Also das muss ich wirklich gestehen. Ne? Und meine Mutter hat mir das auch nicht im ersten Atemzug so abgenommen. Ja, die musste also auch wirklich da erstmal 1-2 Nächte drüber schlafen. Und dass wir dann halt eben nochmal über die Sache dann sprechen mussten. Und ja, sicherlich hat sie mir dann geglaubt, ne? Das ist meine Mutter. Ganz traurig finde ich es halt eben. Für mich persönlich, ich hatte an für sich immer ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Wobei ich noch dazu sagen muss, mein Vater ist an für sich mein Stiefvater, aber für mich ist es mein Vater. Der andere ist nur ein Erzeuger gewesen. Ich habe ihn heute noch lieb. Der ist leider seit 2005 nicht mehr unter uns. Und ich vermisse ihn auch, weil ich ihm das nicht erzählen konnte. Ich konnte ihm nicht erzählen, was mir passiert ist. Und ich bin mir so sicher im Inneren, dass mein Vater ganz anders mit mir umgegangen wäre, wenn er gewusst hätte, was mir passiert ist. Ja, ich meine, ich bin in der Zeit groß geworden, da hat man auch nochmal eine Tracht Prügel gekriegt. Ja, heute wird sich das keiner mehr erlauben. Aber es war halt eben so und ich war halt eben so, wie ich war. Ich habe mich nicht verstellt irgendwo, also nicht bewusst verstellt. Aber wie gesagt, mein Vater wäre anders mit mir umgegangen und das ist das, was ich mir hätte gerne irgendwann nochmal gesagt hätte, was halt eben nicht mehr funktioniert. Und auch da wäre dann mein Leben anders gewesen.
Du hast gesagt, dass du schon in Schule ja nicht gut klargekommen bist, dass das nicht funktioniert hat und später dann auch Ausbildung und alles Weitere sehr schwierig war. Ab wann war für dich klar, dass das mit dem Missbrauch zu tun hat?
Ich würde jetzt sagen, das war jetzt nicht, sag ich mal, in der ersten oder vierten Klasse. Das kam erst später. Das kam, sag ich mal, bevor ich mein Hauptschulabschluss gemacht habe. Da ist mir so das ein oder andere bewusst geworden. Was ich aber dann habe, eben aber auch, da ich mit keinem ja drüber gesprochen habe, das also auch für mich versucht habe zu verdrängen. Ja, aber da ist mir halt eben aufgefallen, dass ich anders war. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich schüchtern und verklemmt war. Nein, ich war im Endeffekt das Gegenteil, um halt eben das, was mir passiert ist, damit zu verstecken. Ja, und da ist es, ja, ich sag mal, wo ich meine Hauptschule gemacht habe, meinen Abschluss gemacht habe, da sind mir dann so die ersten Dinge nochmal bewusst geworden.
Jetzt tun wir seit ein paar Fragen, die, glaube ich, alle total interessant und wichtig waren, um dich und deine Geschichte erstmal im Ansatz ein bisschen greifen zu können. Aber tun wir trotzdem das, was du eben nicht willst, um den heißen Brei drum herum reden. Deswegen würde ich dich gerne fragen, magst du uns etwas von den Taten, von denen, die du gerade angedeutet hast, mal berichten, was dir wirklich passiert ist?
Ich werde es gerne tun, gerne in Anführungsstrichen, aber natürlich. Ich würde das halt eben so ein bisschen als Einleitung erstmal so machen, wie halt eben mein Täter bei uns in die Gemeinde gekommen ist und aufgetreten ist. Und da gehe ich dann automatisch dann in die Tat. Also in der Zeit kam der damalige Kapitän in unsere Gemeinde. Er war ein Typ, der genau wusste, wie man mit Menschen umgeht. Die Kirche war immer überfüllt und er schien das zu genießen. bestätigte mein Bild, welches ich von Erwachsenen hatte. Sie sind vertrauenswürdig und wollen mir und Kindern im Grunde nur Gutes. Gemeindefeste wurden gefeiert und im Vordergrund standen die große Schar an Messdienern. Er traf sich auch unter anderem mit meinem Vater in der Eckkneipe zum Bierchen. Mir war zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht klar, was im Schilde führte und was er bezweckte. Er schürte das Vertrauen zu meiner Familie. Er wusste, wie er die Gemeinde, unsere Eltern und uns Kinder bzw. Jugendliche manipulieren konnte. Er hatte mit seinem Charme, seiner Freundlichkeit und seinem einnehmbaren Wesen die Herde mitgezogen. Er wusste seinen Einfluss und seine Macht auch missbräuchlich einzusetzen. Er wusste sein vertrauenswürdiges Auftreten für sich gezielt zu nutzen. Die Kirche war für mich in meiner Kindheit auch geprägt durch schöne Erfahrungen. Ich erinnere mich an die Andacht, bevor ich zur Schule ging, in der kleinen Kapelle mit dem damaligen Prälat Wichmann. Er war ein guter Mensch, vor dem man als Messdiener den größten Respekt hatte. Im Anschluss an der Andacht durfte ich oft noch schnell Brötchen für ihn holen, bevor ich in die Schule ging. Das war eine große Ehre für mich. Die Kirche war eine zweite Heimat, die mir mit dem Missbrauch bis zum Ende meines Lebens genommen wurde. An dem Tag, wo wir Messdiener und unsere Gruppenleiter mit zu den Kamalfestspielen nach Elsbe gefahren sind. Mit sage und schreibe 14 Bussen sollte sich alles für mich ändern. Es war ein toller Tag, voller Aufregung und Spannung. Pierre Brice zu ersehen als Winnetou, eine unbeschreibliche Atmosphäre, die ich dort erleben durfte. Zu Hause angekommen, wurden viele von ihren Eltern empfangen. Ein bis dato toller Tag ging zu Ende. Meine Eltern waren aber nicht da, um mich in ihre Arme zu schließen. Sie mussten wieder arbeiten. Kap hat das mitbekommen und meinte, ich könnte ja mit zu ihm gehen, damit ich nicht alleine wäre. Selbstverständlich nahm ich dieses Angebot an. Ein bis dahin perfekter Tag sollte sogar noch besser werden, da ich mich bis dahin ja immer gut aufgehoben gefühlt habe bei ihm. Ich ging öfters bei ihm ein und aus, zum Beispiel um meine Hausaufgaben dort zu machen. Auch dieser Kontakt zu zählte seinerzeit zu meiner zweiten Heimat Kirche. Der Weg zu ihm war ja nicht weit. Ich kannte ihn wie in meiner Westentasche. Bei ihm angekommen, setzten wir uns in sein Wohnzimmer und ließen den Tag noch einmal Revue passieren. Er machte uns das Fernsehen an und rief in der Zwischenzeit bei meinen Eltern an, die wieder zu Hause waren, um ihnen zu sagen, dass ich bei ihm wäre. Sie müssten sich keine Sorgen machen. Er bot meinen Eltern an, dass ich über Nacht bei ihm bleiben könne, damit die beiden auch mal einen Abend ohne Kind verbringen könnten. Meine mich liebenden Eltern und berufstätigen Eltern waren sehr dankbar. Sie waren natürlich der Meinung, ich sei gut aufgehoben bei einem Kaplan und sagten zu. Ein großer Irrtum. Kündigte an, dass er jetzt den gemütlichen Abend einläuten würde. Er machte uns Brote zum Abendessen. Damit kam ich auch noch alkoholische Getränke gereicht, wie Bier, Cola mit Schnaps. Ich war seinerzeit 12 Jahre alt. Ich habe bis dahin noch nie Alkohol getrunken. Ich war stolz. Gleichzeitig erinnere ich mich, dass ich ein schlechtes Gewissen und einen großen Scham vor meinen Eltern hatte. Ich hatte das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Die Eltern, die mich liebten, die sich auf mich verlassen konnten. Ich wurde genötigt, deren Vertrauen zu enttäuschen. Ohne es zu wissen, trieb ein Keil in meine heile Familie. Auch Zigaretten kamen ins Spiel. Ich kann mich noch gut an das berauschende Gefühl erinnern. Ein innerer Taumel. Ich fühlte mich nicht ganz bei Sinnen. Und gleichzeitig kann ich mich heute noch an alles erinnern. Die Atmosphäre veränderte sich. Nicht unbedingt zum Schlechten. Wir schauten gemeinsam Fernsehen. Männersache. Zwischenzeitlich musste ich auf die Toilette gehen. Dort lagen haufenweise Hefte der harten Pornografie. Es passte zur Atmosphäre des Abends. Nun war ich ein Mann. Als der Abend sich zu Ende neigte, zeigte mir sein Gästezimmer, in dem ich übernachten konnte. Er sagte, wenn noch etwas wäre, könne ich mich ruhig melden. Nachdem ich mich dann zum Schlafen hinlegte, dauerte es eine Zeit, bevor die Tür aufging und er nackt vor mir stand. Er sagte, ich kann nicht schlafen und du, Stefan, doch auch nicht. Der Tag muss ja sehr aufregend gewesen sein. Ich wusste es nicht. Doch diese Worte verfolgen mich bis heute. Heute kann ich ohne Medikamente nicht einschlafen, weil das Bild vom nackt vor meinem Bett und seine Stimme mir nicht aus dem Kopf gehen. Genauso wenig wie das, was dann folgte. Also legte er sich zu mir ins Bett. Die Angst und die Qual begann. Was passiert gerade mit mir? Ich war wie versteinert. Ist das richtig, was er mir antut? Muss das so sein? Fragen über Fragen, die in meinem kleinen Kopf durchgingen in einem Alter von 12 Jahren. Ich musste es wohl übel über mich ergehen lassen. Dieser Mensch nahm sich heraus, meinen kleinen Körper zu berühren und zu streicheln, ja auch zu küssen. Er vollzog seine sexuellen Gelüste an meinem Körper. Er küsste mich an meinem ganzen Körper. Er küsste mich auf meinen Mund und steckte mir seine Zunge in den Mund. Ich musste seine Küsse erwidern. Es war einfach nur ekelig. Diesen Ekel spüre ich heute immer, wenn ich im Alltag und im Fernsehen Männer sehe, die einander zugewandt sind. Ich bin nicht homophob. Ich kann diesen Anblick aber nicht ertragen, da ich dann seine suchende Zunge in meinem Mund spüre. Seine Hände streichelten meinen Körper. Er fing an, meinen Penis in seine Hand zu nehmen und massierte meine Hoden. Das Gleiche sollte ich auch an ihm vollziehen. Er fing an, mich oral zu missbrauchen. Er stöhnte. Er machte mir Angst. Es wurde körperlich härter. Das hatte nichts mehr mit Zärtlichkeit zu tun. Seine Lust stieg wohl ins Unermessliche. Er befahl mir, dies auch bei ihm zu vollziehen. Ich musste ihn so lange oral stimulieren, bis er befriedigt war. Mit schmerzenden anschließenden Händen und Rachen. Seine sexuelle Lust nahm aber kein Ende. Es kam der Zeitpunkt, wo sein erregtes Glied in mich anal einführte. Es tat weh, auch das machte er, bis seine Lust und Erregung gestillt wurde. Es waren nicht nur körperliche Schmerzen, auch meine kleine Seele wurde missbraucht. Ich konnte nicht fassen, was mir angetan wurde. Vor wenigen Minuten fühlte ich mich als Mann. Jetzt wusste ich nicht mehr, was ich war. Ich fühlte mich falsch in meiner Haut, tue es manchmal jetzt noch. Ich kann mich heute noch daran erinnern, dass dieser Missbrauch sich so ein weiteres Mal wiederholte. Ich werde diese Tat mit ins Grab nehmen.
Ich glaube, wenn man das liest, wenn man dir aber auch zuhört vor allen Dingen, muss man gewaltig durchatmen. Muss man selber auch erstmal überlegen, okay, was habe ich da gerade gehört? Und für mich, das Erste, was in meinem Kopf eigentlich abgeht dabei ist, wenn ich diese Gefühle gerade bei mir schon fühle, kann ich mir gar nicht, glaube ich, vorstellen, was es mit dir gemacht hat in dem Moment. Und eigentlich, dass man bei sich selber schon ein Gefühl der Überforderung auch einfach spürt, nur wenn man dich reden hört in dem Moment. Ich fand es bemerkenswert, wie du, was du uns gerade beschrieben hast und dass du da so offen heute drüber sprechen kannst, dass du sagst, hey, ich möchte, dass die Welt das weiß. Ich glaube, das war ein langer Weg für dich, oder?
Ja, es war ein sehr langer Weg. Erstmal, wie gesagt, ich habe ja auch Nächte daran gesessen, wieder korrigiert und. Mir ist einfach, im Endeffekt ist mir wichtig, natürlich, dass ich Betroffener meine Situation halt eben auch nach außen trage. Aber ganz wichtig ist mir halt eben, dass ich Betroffenen, die nicht so weit sind und sich auch wahrscheinlich nie trauen werden, so offen damit umzugehen, zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Es sind Leute da, es sind Menschen da, die an eurer Seite stehen und euch immer unterstützen würden und auch werden. Und das möchte ich anfänglich damit bezwecken.
Total hehres Ziel eigentlich da. Gar nicht so sehr, dass du an dich denkst, sondern eben genau an die anderen denkst. Und sagst, komm, gemeinsam sind wir stark. Und ich glaube auch, dass das eine Form von Verarbeitung für alle Beteiligten sein kann, um mit dem Erlebten einfach umzugehen, weil du hast es selber gesagt, du nimmst es mit ins Grab, es ist nicht mehr wegzudenken, einfach es ist ein Teil der Geschichte dabei.
Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, du sprichst ja auch von dieser auch missbrauchten Kinderseele, und das zeigt dein Leben ja ein Stück auch, dass diese Kinderseele nochmal wieder zur Ruhe kommt. Hattest du an irgendeiner Stelle das Gefühl, du könntest jemanden um Hilfe bitten, oder war das gar keine Option? Also auch das hast du ja beschrieben, ne, dass es dieses Geheimnis auch um Alkohol und Rauchen gab und dass ja ein ganz großes Gemenge an Gefühlen wahrscheinlich war.
Ich habe mich gar nicht getraut, irgendwo das zu erzählen. Ich habe es einfach immer wieder mit mir herumgetragen. Im Endeffekt war es ja dann so, ich bin ja auch zur Bundeswehr, habe mich ja für 4 Jahre dort verpflichtet. Und da war man natürlich dann auch, ich sag mal, dem Alkohol nahe. Die Abende sind lang. Und da habe ich dann auch teilweise sehr tief ins Glas geguckt, weil ich auch ich hätte mich in Grund und Boden geschämt, wenn ich in der Bundeswehrzeit gesagt hätte, hör mal, ich bin sexuell missbraucht worden. Nee, das hätte ich gar nicht über die Lippen bringen können. Ja, und da war ja dann hinterher für mich der einzigste Ausweg, Alkohol und Tabletten, um mir das Leben zu nehmen. Weil irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich möchte auch keinem anderen mehr wehtun. Vielleicht auch so mit meiner Art. Ich bin auch heute immer noch nicht immer der einfache Mensch. Ich bin sensibel, überhaupt keine Frage. Ich habe ein weiches Herz, harte Schale, weicher Kern oder so. Aber ich wollte einfach nicht mehr meinen Mitmenschen, die mir nahe standen, meiner Familie, mit meiner Art auf die Nerven gehen. Und deswegen habe ich mir versucht, das Leben zu nehmen. Was ja im Nachhinein gut war, dass es nicht so passiert ist. Also da bin ich an für sich heutzutage doch sehr froh, weil ich habe eine tolle Familie und ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Enkelkinder und das möchte ich auch alles nicht mehr missen. Also da bin ich nochmal so für mich nochmal stark zurückgekommen hinterher. Ich habe irgendwie vielleicht auch daraus gelernt, aber ich war auch nicht in der Lage, beim Arzt oder wo auch immer ich überall dann untersucht wurde, warum hat der junge Mann sich denn das Leben nehmen wollen? Ich habe es keinem erzählt, keinem. Das kam dann alles erst später, was ich auch in der Geschichte beschrieben habe, als mein bester Freund mich abends auf ein Bier eingeladen hat. Und der hatte immer eine Vorahnung. Ja, wir kennen uns jetzt über 50 Jahre und war auch Messiner in der gleichen Gruppe und der hatte eine Nase dafür. Und irgendwann hat er dann auch selber mal den Mut geschöpft. Ich werde den Stefan doch jetzt mal auf den Zahn fühlen. Ja, und wie das dann abends dann so ist, in der lockeren Runde, Eckkneipe, ein Bierchen, da durfte man ja auch noch ein Zigarettchen rauchen. Da habe ich dann, ich habe losgelassen. Ich habe gesagt, so, jetzt oder nie. Und da bin ich ihm auch absolut dankbar, weil er mir den Weg dann gezeigt hat, dass ich nach hierhin gehe und mich auch in vielen Sachen auch bis heute unterstützt und unterstützt hat. Und so einen Menschen braucht man an seiner Seite. Da habe ich erst einmal den Mut gefasst, das war also 2010, wo ich dann sagte, so, jetzt raus. Aber da war es bis dato auch der einzigste, dem ich das gesagt habe.
Ich versuche mich gerade in diese Situation hinein zu versetzen. Auf der einen Seite, wie du sagtest, den Mut zu haben, überhaupt zu sagen, sag mal Stefan, was war da? Kann es sein, dass, also eine Vermutung auch irgendwie aufzustellen, aber das muss ja auch wie so ein Schlag für dich gewesen sein in dem Moment, weil man ja, glaube ich, mit ganz, ganz viel rechnet, aber genau damit eben auf gar keinen Fall eigentlich, oder?
Nee, da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass er ja mit dieser Frage dann auf einmal herauskam. Ja, aber ich sag mal, ne, wie man dann so gemütlich dann sitzt und man hat ja auch ein, wir haben ja ein unheimliches Vertrauensverhältnis und ich habe mir dann gesagt, sag ich, entweder erzählst du ihm was oder du erzählst nie was. Und ja, wie gesagt, das war bestens.
Du hast ja auch zu vielen anderen Menschen oder zu anderen Menschen Vertrauensverhältnisse. War das der Grund, eigentlich zu sagen, ich sage nichts und es war jetzt nur der Situation geschuldet, dass du gesagt hast, ich mach's jetzt? Oder wie können wir uns das vorstellen? Du hast gerade ja zum Beispiel gesagt, deiner Mutter hast du es erst viel, viel später gesagt. Und hast ja gerade auch mehrfach betont, wie sehr du deine Eltern schätzt. Und ich lese daraus, dass es nicht der Fall war, nach dem Motto, ich kann mich an meine Eltern nicht wenden oder so.
Nein, ich glaube, ich hatte das vorhin schon mal irgendwie erwähnt. Ich wollte keinem wehtun. Und so ganz klein bisschen so im Hinterkopf habe ich halt eben auch mir die Frage gestellt, ob ich selber schuld bin. Oder selber schuld war, dass das passiert ist. Ja, was natürlich ja, irgendwie völliger Quatsch ist. Ja, aber das sind halt eben die Gedanken, die unser einer so mit sich herumträgt. Ne? Und ja, man möchte keinem wehtun, man möchte keinen damit belasten. Dann kommt natürlich auch die Scham.
Wir wollen, wenn wir Prävention machen, wir wollen Betroffenen gerne zuhören. Uns ist, glaube ich, wirklich wichtig, uns diese Geschichten anzuhören. Wir wollen daraus ja auch was lernen. Glaubst du, es hätte irgendwas gegeben, was dem 12-jährigen Stefan geholfen hätte, es vielleicht doch zu erzählen?
Da habe ich irgendwie gar keine Antwort drauf.
Also wenn wir heute versuchen, Kindern ja, vielleicht auch davon zu erzählen, dass es das gibt und dass sie sich Hilfe holen können. Natürlich kannst du das nicht beantworten, ne? Wenn, dann, wäre, früher. Aber hast du eine Idee, dass das hätte was verändern können, wenn dir, weiß ich nicht, jemand schon mal vorher was erzählt hätte, wenn vorher jemand sehr deutlich gesagt hätte, wenn mal was Schlimmes ist, kannst du dir Hilfe holen?
Also ich bin an für sich sehr offen und sehr frei erzogen worden zu Hause und ich weiß, dass ich zu meinen Eltern immer hätte gehen können. Welchen Blödsinn ich auch in meiner Kindheit gemacht habe, halt eben auch denen beichten konnte. Aber der Druck war einfach zu hoch, weil mein Täter kannte meinen Vater. Die haben gerne mal abends in der Kneipe gesessen und haben Bierchen getrunken. So, und nachdem der erste Missbrauch stattgefunden hat und ich die Haustür aufgemacht habe bei meinem Täter, um zu gehen, hat er mir klipp und klar gesagt, wenn du was erzählst, glaubt dir sowieso keiner. Das ist alles Lüge, was du machst. Alles ist nicht wahr. Die wird keiner glauben und denk daran, dein Vater nimmt dich mit in den Keller und dann weißt du, was dir blüht.
Das ist natürlich auch eine unheimliche Druckkulisse, gerade für einen 12-Jährigen, wenn man sowas nicht nur inhaltlich gesagt bekommt, sondern ich glaube, jeder von uns kann sich auch vorstellen, wie so etwas in so einem Moment gesagt wird. Glaubst du denn, dass wir, um an deine Frage anzuschließen, Isabel, wenn wir heute Kinder versuchen, über ihre Rechte zu aufzuklären, wenn wir sie versuchen zu stärken, dass das hilft, um sich in so einer Situation widersetzen zu können?
Ja, denke ich schon. Ich kann mich einfach nicht in die in die Lage hineinversetzen. Wenn ich jetzt einem 12-jährigen Kind, ob jetzt Junge oder Mädchen, darüber zu berichten, in Anführungsstrichen zu berichten, was wäre wenn? Ja, wenn dir was dann sowas passiert, ja, dass du keine Angst, keine Scham und so weiter haben kannst, brauchst und du kannst immer zu jemanden kommen. Da stehe ich echt auf dem Schlauch. Ja, ich meine, ich habe Situationen gehabt, wo ich halt eben in karitativen Einrichtungen war, wo halt eben Psychologen waren, wo Betreuer, Sozialarbeiter. Denen habe ich das versucht zu erklären und da habe ich auch meine Geschichte vorgetragen. Und die haben auch unheimlich viel mitgenommen. Und die haben mir auch gesagt, wir werden versuchen, das in unseren Gruppen den Jugendlichen weiterzugeben. Aber nur Jugendliche sind ja jetzt halt eben nicht 12. Ich sag mal, Jugendliche sind ja dann 14, 15. Aber der Schritt war ja schon mal nicht verkehrt. Ja, das habe ich auch gerne gemacht. Aber ich selber kann mich da nicht, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich glaube auch, das ist rational gar nicht so zu erklären, ähnlich wie man manchmal seine Reaktion, wenn man panische Angst hat, nicht erklären kann. Dennoch ist es natürlich für uns der Versuch, das auch irgendwie nachzuvollziehen, so gut es geht, um dir eben gut zuzuhören und auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass das verarbeitet werden kann in Schulungen und bei interessierten Menschen, um Kinder und Jugendliche heute eben besser zu schützen, hoffentlich.
Ja, und aber auch die Erkenntnis mitzunehmen. Ich finde das hier nochmal ja sehr, sehr packend geschildert auch. Also absolut. Wo man das so mit Leben füllt, das, was wir in Schulung ja auch erzählen, dass Täter Druck aufbauen, ne, dass Betroffene häufig genau sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, bin ich vielleicht selber schuld, ich schäme mich für das, was passiert ist. Alles das ist hier nochmal sehr deutlich von dir geschildert worden. Na, das ist keine graue Theorie, das ist genau das, was du erlebt hast und was es so schwer macht und wo wir halt gut gucken müssen oder versuchen müssen zu gucken von außen, was passiert denn mit gerade auch Kindern und Jugendlichen, die unserer Verantwortung oder die uns anvertraut sind. Ja,
ja, für mich war es ja auch nochmal, ich war vor 14 Tagen, 3 Wochen, so ein Erlebnis, negatives Erlebnis. Ich hatte ja hier den Antrag gestellt für die Akteneinsicht. Und da hatte ich dann auch meinen besten Freund an meiner Seite. Also ich war geschockt, ich war fix und alle. Ich habe heute damit noch zu kämpfen, weil dieser Mensch, egal wo er war, in welchem Bistum, egal wo, ob in Bayern, ob der hier war, er hat immer die gleiche Schiene gefahren. Jedes Opfer oder jeden Betroffenen hat er in Anführungsstrichen gleich behandelt. Ja, der hat immer seine Schiene gefahren und das war für mich so erschreckend. Ja, und seine Aussagen, die er dann teilweise getätigt hat, ich darf ja da nicht drüber sprechen, mache ich auch nicht. Aber die Schiene, das weiß auch jeder und das war ja auch schon in der Presse, es ist immer der gleiche. Aber das ist erschütternd. Das ist ja richtig erschütternd. Und da habe ich habe da nochmal wieder richtig Schmerz gespürt. Ne? Nicht jetzt, dass ich meine Geschichte da nochmal selber gelesen habe, halt eben Geschichten von anderen Betroffenen. Und das hat mich echt mitgenommen.
Das glaube ich, weil du ja auch nochmal aus einer Perspektive ganz anders das nachvollziehen kannst, als wenn wir eine Akte lesen oder einen Fall geschildert kriegen. Oder beispielsweise jetzt aus der IPP-Studie so einen Fall lesen, der da ein bisschen so verfremdet wurde, dass man den veröffentlichen kann. Ich kann mir vorstellen, dass du auch mitfühlst beim Lesen dann einfach wirklich. Und dass das es so schwer macht.
Ja, für mich ist das muss ich auch sagen, so ein bisschen Therapie. Dass ich halt eben die Möglichkeit habe, den Raum dafür bekomme, meine Geschichte zu erzählen. Sicherlich holt mich das jedes Mal wieder ein und ich weiß auch jetzt schon, wie die nächsten 2-3 Tage bei mir aussehen werden. Aber ich versuche dann halt eben auch das Schöne dann für mich herauszupicken. Aber wie gesagt, ich mache das und das so öffentlich und so plausibel zu erklären, dass die anderen das verstehen und dass halt eben die Leute, wie ich das schon mal sagte, den Mut schöpfen. Ja, ich habe nächsten Monat hier auch wieder einen Termin, da habe ich auch einen Herrn an meiner Seite, der Mut geschöpft hat, über meine Person zu sagen, ich gehe jetzt auch zum Bistum. Ich werde jetzt auch Anzeige erstatten. Und da habe ich dann wieder gesagt zu mir, Junge, das hast du gut gemacht. Ne? Da sehe ich ja dann, auch wenn es immer nur mal hier, mal da, aber für mich sehe ich, das, was ich mache, hat Sinn. Und da freue ich mich dann selber drüber. Natürlich ist das auch nicht einfach, dann mit jemandem hier hinzukommen und seine Leidensgeschichte dann auch nochmal mitzugehen. Aber ich weiß, dass mir das hilft, was ich tue, und damit helfe ich auch anderen. Weil ich genau weiß, wie es ist, wenn man hier alleine hinkommt und man kommt hinterher raus und man weiß gar nicht, wo der Weg hingeht. Und man hat keinen an seiner Seite, der mal sagt, komm, wir gehen nochmal einen Kaffee trinken. Ja? Wir unterhalten uns nochmal. Oder, und wenn wir nur beim Kaffee trinken uns anschauen, wie auch immer. Aber derjenige gegenüber merkt, ich bin nicht alleine. Das ist so wichtig. Da kann ich auch jedem nur zu raten. Derjenige, der sich bis heute nicht getraut hat, macht den Weg nicht alleine. Also da stehe ich immer gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Ich habe eine, in Anführungsstrichen, eine wunderschöne Homepage, wo vieles drin steht, wo man sich informieren kann, wo man mich anschreiben kann. Und ich immer gerne bereit bin zu helfen.
Ich muss ganz persönlich sagen, dass ich es bemerkenswert finde, so eine positive Perspektive eigentlich aus diesem starken Leid zu ziehen. Also wirklich bemerkenswert erstmal.
Und ich glaube, dass das nochmal ein ganz wichtiger Baustein ist, dass auch jemand Betroffenes diese Hilfe anbietet, weil das nochmal natürlich was völlig anderes ist, mit jemandem zu sprechen, von dem ich weiß, dem ist das Gleiche passiert. Die Person hat eine Idee von dem, was ich erzähle, im Gegensatz zu irgendwelchen Beratungsstellen, zu Ansprechpersonen, die für manche auch die richtigen Personen sein mögen. Aber ich glaube, es ist wirklich bereichernd, dass du dann nochmal, wie gesagt, auf dieser anderen Ebene auch zur Verfügung stehst.
Also ich will ja auch keinem was unterstellen, und wir sind alle nur Menschen. Jeder macht so seine Fehler. Und trotzdem muss ich dann sagen, dass nicht immer alles so läuft, wie es laufen sollte. Ja, wenn man sich an manche Personen oder Institute, wenn man sich dann meldet und man bekommt nicht dieses Feedback oder überhaupt die Nachricht, die man sich erhofft. Ja, also da fehlt immer noch einiges an manchen Ecken. Ja, und aber ich habe auch mal gesagt, nur wir können miteinander lernen. Ja, ob das halt eben das Bistum ist oder auch wir betroffen. Nur wir untereinander können zusammen was lernen. Ja, auch wenn ich vielleicht nicht immer so gut auf so manche Dinge zu sprechen bin und ich auch dort meine Meinung ja kundtue. Aber ich bin mir da mal sicher, und das nehme ich mir jetzt einfach mal heraus, dass Leute so wie Generalvikar Pfeffer und so manch anderer mich einfach zu schätzen wissen, was ich für ein Mensch bin. Ja, und dass man mit mir reden kann und selbst wenn ich da sitze und mit ihm 2 Stunden diskutiere oder Probleme wälze, da weiß ich, dass ich einen Menschen gegenüber sitzen habe, der mit mir auf Augenhöhe arbeitet. Und das schätze ich hier dann wieder an ihm. Ja, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt, das ist eine freundschaftliche Basis, aber ich gehe an für sich gestärkt raus. Ich gehe frustriert rein, weil ich halt eben irgendwelche Probleme hatte mit jenen Anträgen oder sonstiges. Aber wenn ich mit ihm dann gesprochen habe, selbst auch am Telefon, ich gehe dann wieder gestärkt raus und ich weiß, dass mir jemand, der hier tätig ist, mich ernst nimmt. Ja, und wenn da eine Entschuldigung kommt, die kommt vom Herzen. Das werde ich ihm auch nie absprechen. Also, das ist ein Mensch, der viel versucht, nicht nur, ob es jetzt hier mit dem Missbrauch zu tun hat, ich sehe das auch allgemein bei ihm, ein Mensch, der versucht, vieles zu ändern, auch wenn er aneckt, und das finde ich toll. Ja, und so einen Menschen brauchen wir auch. Also ich auf jeden Fall.
Gibt es sonst noch, also kannst du das ein Stück weit formulieren, was, wo du denkst, wo das Bistum, wo ein Bischof oder auch ein Generalvikar noch Dinge verändern müssten?
Ach, da gibt es bestimmt einige. Also erstmal geht's, sage ich mal, sind es so Sachen, die sich vielleicht lapidar anhören. Aber wenn ich eine E-Mail schreibe als Beispiel, weil ich halt eben irgendeinen Wunsch habe oder ich möchte irgendwas erledigen, dann möchte ich nicht noch 14 Tage oder 3 Wochen warten, dass sich dann erst einer meldet. Ja, dass ich dann halt eben schon wieder selber zum Telefonhörer greifen muss und muss dann nochmal anrufen und nochmal anrufen. Das sind nur kleine Nuancen, aber unser einem tut's irgendwo weh, weil man sagt immer, ja, wir brauchen auch noch ein bisschen Zeit, ja, aber ich bin auch 61. Ja, die Zeit läuft und die läuft dann auch irgendwann ab. Das sind zum Beispiel so Sachen oder dann, man hat ein Vertrauen aufgebaut, dann bekommt man eine E-Mail immer, ja, ist alles schon weggeschickt. Deine Anträge oder ihre Anträge sind alles schon raus. Dann ruft man bei derjenigen Stelle an. Ah ja, Bertram, von Ihnen habe ich hier gar nichts vorliegen. So, und wenn man dann schwarz auf weiß in der E-Mail stehen hat, so, das ist dann und dann rausgegangen, und das ist nicht. Da bricht für einen die Welt zusammen. Ich habe zu Hause das, ich habe geheult. Ja, kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, so, und ich muss dann Druck aufbauen. Ja, und das will ich nicht. Ich sag ja, wir sind alles nur Menschen, jeder macht Fehler, aber bei mir häufen die sich immer. Das ist nicht so gut. Ja, ich meine, das hat sich ja auch schon ein bisschen was geändert jetzt wieder. Das Bistum Essen hat ja jetzt auch was entschieden, dass halt eben Betroffene, die eine Therapie brauchen, die vielleicht eine Kur brauchen, dass man da halt eben finanzielle Unterstützung jetzt bekommt. Ich kenne es noch anders und das ist schon mal wirklich ein großer Schritt in meinen Augen, der da gemacht wird. Ich meine, ob das jetzt dann reicht, 60 Stunden Therapie, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Rechtliche Ansprüche, das lassen wir auch mal dahingestellt. Da gehen die Wege bei einigen Leuten auch auseinander. Aber trotzdem ist erstmal die Sache an sich, die ist einfach erwähnenswert und das ist auch gut so. Ich will ja auch kein wehtun oder anschwärzen, aber wenn ich ehrenamtliche Mitarbeiter habe und da gehen welche, dann muss ich doch irgendwo auch dafür Sorge tragen, dass für diese Ehrenamtlichen, die ausgeschieden sind, neue kommen, damit andere, die sich mit ihren Problemen melden möchten, nicht immer so eine lange Wartezeit haben. Ja, das ist mir jetzt halt eben dadurch, dass ich jemanden an der Hand habe, ist mir das echt spezifisch aufgefallen. Ne? Ja, ich meine, ehrenamtlich, ne, ist alles gut, ist auch alles schön und dass da die Zeit auch dann begrenzt ist, ist, ja, aber sexueller Missbrauch ist eine ganz, ganz sensible Sache und da kann ich nicht immer sagen, ja, dann müssen wir mal gucken, wann wir Zeit haben. Also da muss ich noch irgendwas tun.
Wenn ich deine Aussagen so richtig verstehe, honorierst du, was das Bistum schon gemacht hat, gerade jetzt in den letzten Jahren? Vor allen Dingen sagst aber auch, dass auch da noch ein gewaltiger Weg vor uns liegt. Du hast vorhin von lernenden Systemen gesprochen, sowohl Betroffene untereinander wie auch Bistum und alle Beteiligten so zueinander. Welche Tipps gibst du denn dem normalen Mitglied in Kirche, dem normalen Pfarrgemeinderatsmitglied, beispielsweise Messdienerleiter oder sonstiges, mit im Rahmen von Prävention, im Rahmen vom Umgang mit Betroffenen? Was möchtest du denen sagen? Was sollen sie tun oder was sollen sie eben genau unterlassen im Umgang mit dem Thema und im Umgang mit Betroffenen?
Erstmal müssen sie alle die Augen aufhalten. Das ist das Wichtigste überhaupt, weil wenn ich das dann so ein bisschen so in mein Leben mit hineinnehme, das sind so kleine Jungs, wo sich ein Kind verändert und da sollte man aufpassen. Das habe ich dann auch mit den Jugendlichen, sag ich mal, in Anführungsstrichen, also Gruppenleitern für Pfadfinder und so weiter, da habe ich das auch rausgehört, wo ich meine Geschichte erzählt habe, die gesagt haben, Mensch, da hast du uns aber jetzt gerade auf etwas gestoßen, wo wir halt eben auch selber aufpassen müssen und wahrscheinlich schon irgendwo im Kopf haben, dass da jemand war, der sich verändert hat, der anders ist als sonst. Da müssen wir drauf einwirken. Und die Gruppenleiter, mit denen ich da so in Kontakt war, die haben auch gesagt, die haben auch die Geschichte mitgenommen und haben gesagt, die werden sich auch mit ihren Pfadfindern, Messdienern zusammensetzen und wollten halt eben auch darüber sprechen. Das finde ich ganz wichtig. Wie gesagt, in der Kirche, manchmal wünsche ich mir ja, dass ich mal vorne an der Kanzel stehen darf, ja, bei einer vollen Kirche und kann da meine Geschichte erzählen. Ich gehe davon aus, wenn ich an die richtigen Punkte komme, ist ein Viertel der Personen, der Katholiken, raus aus der Kirche, die dann den Dom verlassen, ja. Das wäre so mein Wunsch, ne? Da mal sich hinzustellen und zu sagen, so, jetzt erzähle ich mal und nicht heute der Pastor. Der erzählt jetzt keine Predigt, jetzt predige ich mal. So, um da mal den Leuten das mal richtig nahe zu bringen und dass sie das halt eben mal im realen Leben hören. Nicht nur im Fernsehen, nicht nur aus der Presse, aus der Bildzeitung oder sonst wo. Das finde ich, ich finde das natürlich so wichtig. Ich hatte mein erstes, ich nenne das mal so lapidar, meine erste Aufführung, die hatte ich ja in meiner alten Gemeinde in San Siriacus. Und da waren auch zwei Mitarbeiter vom Bistum dabei, mein Freund war dabei. Und da habe ich halt eben dann alles so geschildert und erzählt, wie ich es heute auch teilweise gemacht habe. Und da saß auch der Pastor. Und dann war natürlich nach der Diskussion, war natürlich auch erstmal Schweigen im Walde. Jeder musste mal für sich erstmal klarkommen und runterkommen, bis dann halt eben dann doch die Diskussion anfing, was ich auch sehr schön fand, war sehr konstruktiv. Und dann habe ich mal so rübergeguckt und der Pastor saß die ganze Zeit da. Ja. Dann habe ich dann irgendwann mal gesagt, sag ich, ob er denn nicht auch was dazu zu sagen hätte. Ja, hat er dann so ganz verschämt gegrinst und ja, der kam nicht aus der Pötte. Und dann habe ich ihm dann mal einfach so gesagt, sag ich, Mensch, sag ich, jetzt haben Sie heute von heute an noch 4 Tage Zeit. Sag ich, Sie sitzen ja bestimmt schon jeden Tag jetzt da und schreiben Ihre Predigt. Ja, dann können Sie ja mal das, was heute hier passiert ist, können Sie ja mal mitnehmen und können mal in Ihrer Gemeinde dieses erzählen. Wieder nicht gemacht haben. Ja, aber das sind dann so Situationen, wo ich dann auch sage, so, wo ist da die Empathie? Da ist nichts, da ist null. Das war, wie gesagt, das erste Mal, dass ich das überhaupt gemacht habe. Alle, ich weiß nicht, 28, die da waren, haben mitgemacht, haben sich beteiligt im Endeffekt hinterher, waren sprachlos, haben Tränen in den Augen gehabt. Und gerade so ein Mensch sitzt da ganz brav und verschlossen und sagt zu dem Thema nichts.
Da höre ich raus, dein Wunsch ist Empathie, mitgehen,
ja.
Also sich durchaus der Schilderung auch stellen, weil es ist passiert. Und ja, für uns ist das natürlich nicht schön, das anzuhören. Also das macht auch was mit uns, das berührt mich. Aber mich berührt es ja sogar nur von außen. Ne? Also es ist deine Geschichte, du musstest das und du hast es dir auch nicht ausgesucht erleben. Und du wünschst dir, dass Menschen das ein Stück weit wenigstens wahrnehmen. So verstehe ich dich.
Ja, richtig. Ich wohne jetzt seit fast anderthalb Jahren, wohne ich ja jetzt in Förde, Friedrichsfeld. Habe 57 Jahre in Bottrop gewohnt. War über 40 Jahre in der alten allgemeinen Bürgerschützengesellschaft. Habe an für sich einen relativ großen Freundeskreis gehabt. Da bin ich ja dann auch irgendwann mal und habe gesagt, so Jungs, das und das ist mir passiert, damit ihr auch mal wisst, warum ich so bin, wie ich bin. Ich glaube bis heute, dass der eine oder andere das immer noch nicht verstanden hat, dass ich auch krank bin. Ich habe dann immer das Beispiel gesagt, sag ich, muss ich erst einen Arm oder ein Bein abhaben, sag ich, damit ihr merkt, dass ich krank bin. Ja, sag ich, wenn ich meine Psyche, sag ich, die ist kaputt, da ist nichts mehr. Ja, ohne Psychopharmaka, sag ich, läuft bei mir überhaupt gar nichts mehr. Ja, und das finde ich so schade. Und ich bin trotzdem glücklich heute, dass ich alles hinter mir gelassen habe. Ob es meine Schützen waren, ob es meine sogenannten Freunde waren, ich habe nur noch einen davon. Und da weiß ich, dass ich mich drauf verlassen kann. Alles andere habe ich hinter mir gelassen. So, und heute geht's mir in der Beziehung sehr gut. Weil ich für mich festgestellt habe, dass Familie ist das größte Glück auf Erden, was man haben kann. Alles andere zählt für mich heute nicht mehr. Und da ist auch wieder das, was ich halt eben so bei meinem Therapeuten auch gelernt habe, ich muss mir meinen eigenen Raum schaffen. Ja, und mein eigener Raum sind meine 4 Wände oder unsere 4 Wände. Ja, wo 2 süße Katzen rumlaufen und die auch merken, wenn es einem nicht gut geht, die dann zu mir kommen. Ja, meine Frau sowieso. Und das sind so Sachen, da kann ich mich dran festhalten und da kann ich mich dran hochziehen und sagen, jetzt stehe ich wieder auf, weil ich weiß, wofür ich es tue.
Ich glaube, deine Botschaft ist eigentlich, ich betone das ganz bewusst so, schon sehr klar, was du den Menschen draußen mitgeben willst, aber wenn wir es nochmal auf den Punkt geben wollen, deine Message an alle Menschen da draußen, egal ob in Kirche, außerhalb von Kirche, was willst du den Menschen sagen, bezogen auf euch als Betroffene, auf dich ganz konkret?
Ja, ich denke mal, da nehme ich mal 2 Sachen heraus. Und zwar ein paar Zeilen, die mein Leben in Kurzform beschreiben. Ihr habt mir meine Seele geraubt, die Hände auf meiner Haut schmerzten und fügten mir Narben hinzu. Die Wunden auf meiner Seele sind heute bis heute geblieben. Manchmal Schmerzen, Berührung und es ist, als würde es wieder passieren. Den Schmerz kann niemand sehen, aber schau mir in die Augen und du kannst ihn fühlen. Und dann habe ich noch ein Zitat, wie auch immer man das nennt, von der Petra Pauls, was ich mir an für sich so mit auf die Fahne geschrieben habe. Wer Missbrauch überlebt hat, gehört zu den mutigsten und stärksten Menschen in unserer Gesellschaft. Ausgestattet mit Sensibilität, Mitgefühl und einem hohen Maß an Kreativität. Diese Menschen sind über sich selbst hinausgewachsen und haben Unvorstellbares geleistet. Nur viele von ihnen wissen das noch gar nicht.
Ich aus meiner Perspektive kann nur sagen, das, was du in dem ersten Zitat gesagt hast, die Namen auf der Seele, wenn man dich anguckt, wenn du das erzählst, man spürt den Schmerz. Man sieht dir an, dass du da natürlich bis heute darunter leidest und man merkt aber auch, wie viel Kraft es dich kosten muss, oder man hat eine Ahnung davon, so muss ich es, glaube ich, eher formulieren, es soll nicht despektierlich klingen, aber man hat eine Ahnung davon, wie viel Kraft und Mut es dich wirklich kosten muss, so offen dich auch unseren Fragen zu stellen und hier auch, ja, es in die Welt hinaus zu schreien, damit es eben nicht nochmal passiert.
Also das hat auf jeden Fall auch mit Schmerz zu tun und man hat ja den Termin, so wie jetzt heute oder so wie gestern mit der Presse. Das sind alles so für mich so Sachen, wo ich halt eben auch schon 3, 4, 5 Tage vorher schon versuche, damit umzugehen. Und dann kommt aber halt eben auch nochmal der Zeitpunkt, wenn der Termin vorbei ist oder halt eben eine Veranstaltung vorbei ist, das dann hinterher nochmal zu verarbeiten. So, das sind einfach Situationen, die man irgendwie schlecht beschreiben kann. Aber wie gesagt, die sind mit Schmerz gefüllt, die sind mit Trauer, aber dann aber auch mit Stolz. Ja, und ich bin für meine Person, für mich selbst, bin ich einfach stolz, was ich in den letzten Jahren geschafft habe, was ich erreicht habe, dass ich, denke ich, viele Leute mitgenommen habe und sonst wäre ich nicht bei der einen oder anderen Veranstaltung mal mit eingeladen worden. Und wie gesagt, eine eigene Homepage, das sind so Sachen, wo ich sage, da bin ich stolz und ich freue mich darüber, dass ich das geschafft habe. Um halt eben anderen den Anreiz zu geben, zu sagen, der hilft mir.
Ja, und das fand ich jetzt in diesem Gespräch auch nochmal, also ich fand das bewundernswert, weil eben neben dem Schmerz ich auch wirklich viel Mut gespürt habe und ich glaube wirklich viele Dinge, auf die du zu Recht stolz sein kannst. Für mich hat sich auch nochmal mehr, manche Betroffene nennen sich Überlebende und du hast das gerade in dem Zitat auch nochmal so gesagt, das hat sich für mich auch nochmal mit Leben gefüllt. Das habe ich sehr greifen können, dass das ein Überleben ist, unterm Strich. Ja, ich glaube, wir können dir nur sehr danken für das, was du mit uns hier geteilt hast und mit vielen ZuhörerInnen, die sich hoffentlich darauf einlassen, das sich auch wirklich anzuhören, deine Geschichte.
Also wie gesagt, ich kann es ja jetzt nochmal eben sagen oder erzählen, dass man halt eben unter stefan-bertram.info meine Homepage sich ansehen kann und da ist auch eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse und auch diejenigen, die halt eben den heutigen Podcast dann aufgenommen haben für sich und Fragen haben oder was auch immer, jederzeit können die sich melden. Natürlich habe jetzt keine Bürozeiten, ne? Aber trotzdem, bei mir kann man sich melden und ich antworte auch.
Ich finde, das macht es greifbar und erfahrbar für uns, die sich für Prävention engagieren wollen, die was tun wollen, damit eben die Frage, die wir in unserer allerersten Podcast-Folge mal hatten, zumindestens man einen Versuch wagt, die zu beantworten, nämlich was tut ihr, damit uns das nie wieder passiert, damit es keinem wieder passiert. Ich glaube, das ist genau das Richtige. Sprechen, sprachfähig machen und in den Austausch gehen, sich dafür zu interessieren, weil je mehr wir die Sachen totschweigen oder um den heißen Brei drum herum reden, wie du es am Anfang formuliert hast, desto schlimmer machen wir es am Ende.
Richtig.
Vielen Dank für dieses sehr intensive Gespräch, für das Teilen von Schmerz, von Mut und vielleicht auch ein Stück von Hoffnung, darauf Menschen erreichen zu können, darauf anderen helfen zu können und Menschen sprachfähig zu machen. Vielen Dank.
Ich danke auch von Herzen, dass ich heute bei euch die Möglichkeit hatte, meine Geschichte anderen zu erzählen und teilhaben zu lassen.
Wir werden auch auf jeden Fall in der Beschreibung dieses Podcastes die von dir angesprochene Internetseite, wo auch deine Geschichte zu finden ist, für die, die nochmal nachlesen wollen, verlinken, sodass wir allen die Möglichkeit geben, auch nochmal tiefer dort einzusteigen.
Und dann bleibt uns allen herzlichen Dank zu sagen, die zugehört haben, fürs Hinhören. Halten Sie die Augen auf und seien Sie bei der nächsten Folge von Augen auf und hingehört wieder dabei.